Ja, also ich kann erst mal sagen, dass ich schockiert war über die ersten Meldungen von den Massakern auf dem Festival. Also ich habe einen Sohn, der 25 ist, der auf vielen Festivals der Welt unterwegs ist, und es hätte genauso gut auch mein Sohn sein können, der da massakriert worden ist. Das heißt, erstmal habe ich mitgefühlt, mit unter Schock gestanden über die Grausamkeit, die Bestialität dieser Verbrechen, wo ich nicht in Kontexten denken konnte, sondern einfach der Schock, wozu sind Menschen fähig? Das war der erste spontane, überwältigende Moment. Es gibt auf der zweiten Ebene, so ein paar Tage später, eine Ebene, die dann auch sofort sich meldet und, ich will nicht sagen, das nochmal verstärkt, aber von einer anderen Seite mich umtreibt. Also mein Großvater war General im Russlandfeldzug, mein Vater Offizier, und beide haben das Feld bereitet für die SS, für die Massenerschießungen, von Partisanen, aber auch Kriegsverbrechen und natürlich die Judenvernichtung. Von daher ist für mich das Existenzrecht Israels, wenn man so will, in den Genen. Das ist Teil meiner eigenen Existenz, dass ich sage, es hat einen Grund, warum dieses Land 1948 gegründet wurde und warum es ein Existenzrecht hat, wofür ich persönlich als Deutscher auch eine Mitverantwortung trage. Und dann gibt es natürlich, oder was heißt natürlich, es gibt darüber hinaus eine Grundhaltung von mir, dass Menschenrechte für alle gelten. Also Menschenrechte sind unteilbar, und sie gelten natürlich auch für die, die jetzt in Gaza den Sohn, die Tochter verlieren, die trauern, genauso als Eltern trauern wie diejenigen, die ihren Sohn in diesem Massaker durch die Hamas verloren haben, oder ihre Tochter. Und die Frage ist Kontextualisierung. Wann können wir das eine in dem anderen in irgendeine Form von Zusammenhang bringen? Und ich persönlich verordne mir gerade eine Pause. Also ich bin jemand, der durch meine Arbeit natürlich sofort in Zusammenhängen denkt, ob das der Kick, ob das Balagan ist. Also wir haben immer in allen Arbeiten versucht, eben nicht nur das Phänomen der Gewalt sichtbar zu machen, sondern in eine Ursachenforschung und in allen Widersprüchen uns hineinzubegeben. Und das ist Grundprinzip meiner Arbeiten. Aber solange 200 Geiseln noch in den Tunneln versteckt sind, vielleicht schon sterben, finde ich es obszön, jetzt heute mit dieser Ursachenkontextualisierung schon zu beginnen. Das heißt, ich will innehalten erstmal, wissend aber, dass der Zeitpunkt kommt, wo wir über Auswege nachdenken müssen. Und Auswege bedeutet immer auch, diesen Kontext wiederherzustellen. Also was führt irgendwann zu dem, was jetzt vollkommen utopisch ist, nämlich zu einer Befriedung oder vielleicht auch sogar zu einer Friedenslösung. Und wir waren ja 1993, 94, als ich Balagan gedreht habe, schon haben wir zwei Schritte, wir meine ich damit Israel und die Palästinenser, haben zwei Schritte aufeinander zugemacht. Ich war damals ja im Land immer wieder durch Balagan, durch die Dreharbeiten, auch in den besetzten Gebieten. Und es gab immer die zwei Stimmen, die einen, die gesagt haben, wir haben nur die Chance des Dialogs, auch wenn sie mit ungleichen Partnern passiert, und die anderen, die gesagt haben, jeglicher Dialog ist für sich schädlich, weil ein Dialog immer bedeutet, bestimmte Widersprüche nicht anzuerkennen. Das bedeutet, die Machtverhältnisse nicht wirklich, die Machtfrage zu berücksichtigen, und auf beiden Seiten dann die Falken, die gesagt haben, Abgrenzung. Die Palästinenser verstehen nur die Sprache der Waffen, und umgekehrt auch jegliche Form des Dialogs verhindert eigentlich die Widersprüche, die Machtverhältnisse wirklich als solche zu benennen, nämlich ob dann Begriffe wie Apartheid oder Kolonisierung oder was auch immer gefallen ist. Und dazwischen gab es eben die, und über die habe ich auch den Film gemacht, wie Khaled Abu Ali und auch Mahdi Maayan, also israelische Second Generation Überlebende der zweiten Generation, und Khaled Abu Ali als israelischer Araber mit einem israelischen Pass, also in dem Sinne nicht in den besetzten Gebieten lebend, aber trotzdem in vielem eben auch sich diskriminiert fühlend, dass gerade diese Menschen diese Brückenkopffunktion schmerzhaft ausführen, indem Khaled, der in der Schule ein Leben lang gelernt hat, warum nur 6 Millionen, warum nicht alle, oder den Holocaust als solches sogar in Zweifel gezogen wurde, dass gerade er mit dem jüdischen Schauspieler nach Yad Vashem geht und erstmal einen Tag weint, weil er plötzlich erkennt, es gab diesen Holocaust, und dann aber nicht zurückfindet in sein Dorf, da plötzlich zu einem Fremden, zu einem Aussätzigen wird, weil er sagt, es stimmt, wir müssen anerkennen, dass es 6 Millionen Tote gab und dass dieses Land erstmal ein Refugium war für die, die davongekommen sind. Und diese Perspektivwechsel auf beiden Seiten, das hat ja diese Theatergruppe in einem extrem mutigen und beispiellosen Theaterabend dann auch versucht, in eine Erzählung zu bringen über 5 Stunden. Und das wäre heute unmöglich. Also wir sind heute so weit weg von diesen ersten Annäherungen, dass dieser Film Balagan wie eine utopische, märchenhafte Erzählung wirkt.
Wie kriegt man trotzdem die Kurve zu empathischem Dialog, auch Verständnis von Bildern? Wir sind ja auch in einer Zeit, wo gerade Widerspruch in sich, die Digital Natives nicht klarkommen mit dem Konsum dieser Digital Bildmasse. Du als kritisches Gewissen, kann man fast sagen, weil alle deine Filme drehen irgendwie über den deutschen Nachkriegskontext. Was ist da so eine Empfehlung? Auch an, ja, du sagst selbst, an den Filmschulen, wo du bist, ist das virulent, das Thema?
Ja, ich meine, das ist ja eine Erzählung, die mich umtreibt seit dem Beginn des Irakkriegs. Ich werde es nie vergessen, wie der US-Verteidigungsminister Bilder präsentiert, die 2002 oder ich weiß nicht, war es 2003, nachweisen sollen, dass im Irak Chemiewaffen produziert werden und das als Grund war für den Einmarsch. Das heißt, diese Bilder waren ein Auslöser, eine Begründung für einen Krieg, der mit diesem Auslöser eigentlich nie hätte geführt werden dürfen, weil diese Bilder das genau nicht eigentlich erzählt haben.
Wobei hier der Grund klar ist.
Ja. Ja, aber das heißt, nichtsdestotrotz bedeutet das zu wissen, dass jedes Bild ein Bild hat, was dem vorausgeht und was dem folgt, was vielleicht nicht zu sehen ist. Und das bedeutet, dass es für mich immer klar ist, ein Bild ist Teil einer Erzählung, in dem es etwas zeigt und etwas anderes verschweigt. Das heißt, es bedeutet nicht, dass jedes Bild ein Märchen ist oder eine Fiktion, aber zumindest dass mir klar ist, es hat eine Botschaft, und diese Botschaft mit KI kann natürlich beliebig verändert oder gesteigert werden. Manchmal ist es möglich, es zu erkennen und manchmal nicht. Das heißt, dass es sehr stark darauf ankommt, nicht nur das Bild zu sehen, sondern auch die Frage zu stellen, cui bono, in welchem Interesse wird es gerade gezeigt und gerade dieses Bild, wofür steht es? Das bedeutet nicht im Sinne von wahr oder falsch auf dieses Bild alleine zu gucken, sondern es in einem Kontext zu sehen, dass ich eine Frage stelle an jedes Bild, was ich benutze in meinen Filmen, und damit aus der Selbstverständlichkeit des Beleges herausgestoßen werde. Es gibt keine Selbstverständlichkeit im Umgang mit Bildern mehr, weil jedes Bild hergestellt werden kann. Das wissen wir, und das bedeutet, wenn jedes Bild hergestellt werden kann, ohne dass ich es wirklich auf den ersten Blick weiß, dass ich erstmal misstrauisch sein muss und weitere Quellen dazu brauche, weitere Menschen, die es entweder bestätigen oder in Frage stellen oder zumindest deren Glaubwürdigkeit ich prüfen muss. Das heißt, es ist sehr viel komplizierter geworden für jemanden, der dokumentarisch arbeitet, überhaupt im Sinne einer Bilderzählung alleine einen Film zu gestalten, weil ich zumindest 5, 6 weitere Quellen mit im Sinne der Glaubwürdigkeit heranziehen muss.
Aber dann logischerweise erst recht auch für den Konsumenten vieler Quellen. Spürst du einen neuen Antisemitismus in Deutschland?
Ja, den spüre ich unbedingt, und zwar auf 2 Seiten. Das eine ist sehr verkürzt das große Bedürfnis nach einfachen Lösungen, was immer auch ein Rückgriff auf Autoritäten bedeutet. Das heißt, von deutscher Seite auch Zitate wie 33 bis 45, es war doch nur ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte. Das heißt also eine Relativierung, die ja dann oftmals einhergeht mit Verschwörungserzählungen von jüdischem Finanzjudentum, also jüdischem Finanzeinfluss, Wall Street und so weiter, also mit diesen Klischees operiert. Aber ich spüre das ja auch in den Debatten an den Hochschulen, also besonders da, wo ich unterrichte, an der DFFB, wo viele eben sagen, ja, das war zwar grausam, dieses Massaker, aber das Aber sofort kommt. Ja, wir unterstützen die Hamas nicht, aber es ist doch im Sinne ein Aufbegehren gegen einen Apartheidstaat, eine Dekolonisierung, um die es jetzt im eigentlichen Sinne geht, ein Kampf gegen Rassismus und letztendlich diesen Art von menschenverachtenden Terror dann relativieren und sagen, jetzt kriegen wir noch ein Demonstrationsverbot, wir werden ausgegrenzt und wir werden unsererseits dann diskriminiert, was im Einzelfall vielleicht auch mal der Fall sein kann. Aber auf der anderen Seite eben Menschen stehen, das sind jetzt nicht nur jüdische Studierende aus Israel und andere, die Angst haben, vor die Tür zu gehen, die längst aufgehört haben, die Kippa zu tragen am Freitag. Das heißt, ich stelle nicht nur einen Antisemitismus fest, sondern ein Klima der Angst und ein Klima der Empathielosigkeit und ein Klima der Erstarrung in den Diskussionen. Es gibt kein Zuhören mehr, es gibt nur noch ein, man kann fast sagen, ein Auskotzen von Haltung und Meinungen. Dahinter keine Fähigkeit zum Dialog, wo ich sage, es ist vielleicht zu früh. Es braucht die Pause, es braucht das Innehalten, um aber dahin zurückzukehren, weil das ist die einzige Chance, wenn alle nur noch in ihrer Blase leben und mit Aggression und Verachtung auf die jeweils andere Seite schauen, dann wird dieses Land nicht mehr mein Land sein.
Wo sich beide Seiten eigentlich am meisten begegnen, auch aus meiner persönlichen Berufserfahrung, ist Schule. Ist Schule nicht der Ansatzpunkt, auch medienpädagogisch da sozusagen am ehesten einzugreifen und wenn man es mit der Muttermilch aufnimmt, die Aufklärung, also keine Hass, Toleranz etc. Oder wie kommen wir da jetzt raus aus dieser Ohnmacht, die du beschreibst?
Also ich glaube, die Herausforderung ist, dass es ja nicht um Meinungen geht. Ja, also ich, dass die Gruppen, von die sich da feindlich gegenüberstehen, über Jahre, Jahrzehnte ein bestimmtes Menschenbild vom jeweils anderen, also vor allem die Palästinenser, die eben dann das Bild ausschließlich sehen, eben Juden, die uns Palästinenser kolonisiert haben, die uns vor 75 Jahren schon in den Libanon oder in den Gazastreifen dann vertrieben haben. Das heißt, das sind Geschichten, die sind so tief in den Genen von mit einer vor drei Generationen erfahrener Demütigung und damit immer von einem weitergetragenen Hass verbunden sind, wo Aufklärung alleine nicht ausreicht, sondern wo es ganz lange Prozesse sind von Begegnungen, wo eben beispielsweise Reisen nach Auschwitz, an Orte, wo das Leid der jeweils anderen tatsächlich erfahrbar wird und dann schrittweise das aufzufangen. Aber das sind nicht zwei, drei Lektionen, wo ich das ins Schulbuch reinschreibe oder mit Filmen versuche zu vermitteln, sondern wo es mit unendlicher Geduld nötig ist, diese Vorurteile nach und nach mit der Frage anzugehen, welche Bedürfnisse oder welche Ängste oder welche Erfahrungen auch von Demütigung, von Ausgrenzung selbst erfahren wurden, weitergegeben wurden, die sich so tief eben eingepflanzt haben, wo es vielleicht irgendwann möglich ist, das zu relativieren. Im Moment bin ich da absolut pessimistisch, weil ich eigentlich selbst an der DFFB, an dieser Hochschule, wo ja in Anführungsstrichen Menschen ein Medium haben, nämlich die Kunst, ihre Filme zu machen und ihre Perspektive sozusagen in etwas Drittes, in eine Erzählung eine künstlerische Erzählung zu bringen, um darüber vielleicht wieder, weil es etwas Drittes ist, weil es nicht Sie selbst sind, sondern Sie haben ein Medium in der Hand, eine Kamera in der Hand, wo Sie das transplantieren könnten in etwas, was dann wieder zum Gespräch führen könnte. Ich würde mir wünschen, dass diese Filme gemacht werden, dass es dann irgendwann möglich ist, mache das in meinem Seminar jetzt mit einer russischen Filmemacherin und zwei ukrainischen oder sogar drei ukrainischen Filmemacherinnen, die ihre Position einbringen, wo sie nicht miteinander reden, aber wo diese Filme dann wenigstens gemeinsam gezeigt werden, wo vielleicht darüber, über das Medium wieder, über einen künstlerischen Verarbeitungsprozess eine Annäherung vielleicht möglich ist, aber vielleicht braucht es auch noch eine Pause. Vielleicht ist es innerhalb eines bestehenden Kriegszustandes einfach zu früh, sowas zu riskieren oder zu naiv zu glauben, dass die Kunst vielleicht der Ausweg ist.
Und in der deutschen Debatte, was im Gespräch ist, hilft uns da eine Erklärung, sofort fertig, ja, so, hilft uns in der deutschen Debatte eine schriftliche Erklärung, dass man zum Recht des israelischen Staates steht, zum Beispiel?
Also natürlich ist es eine Unterstützung. Ich weiß es von Freunden, wenn ich jetzt da oder dort unterschreibe, dass es als Zeichen der Anerkennung ihrer Not erstmal, also von Menschen, die sich nicht auf die Straße trauen oder die überlegen, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken, aufs jüdische Gymnasium, dass es dieser Solidarität bedarf. Das ist absolut nachvollziehbar für mich. Ich bin da immer zerrissen, weil ich sage, ja, also Menschen, die in Deutschland leben, die aus Israel kommen, haben ein besonderes Recht, hier ihrem Glauben nachzugehen und geschützt auf die Straße gehen zu können, ohne dass sie zusammengeschlagen werden, ausgegrenzt, bespuckt zu werden. Deswegen, diese Unterstützung steht erstmal vor allem anderen. Und trotzdem, und da kommt das aber nicht ein Aber, was ich sage, was jetzt im Sinne der Kontextualisierung wichtig ist, dass ich eben die Menschen unterstützen will auf beiden Seiten, die diesen von der Hamas angestrebte Destabilisierung, Destruktion, nämlich jeglichen Dialog unmöglich zu machen, die Hamas dadurch bekämpfen, dass sie dem widersprechen, dass sie in den Dialog zurückkehren, dass das Unmögliche, nämlich weiter mit denen zu reden, die bereit sind, über die Brücke zu gehen, auf beiden Seiten, Palästinenser und Israeli. Und die gibt es. Die ducken sich jetzt natürlich weg. Sie trauen sich nicht auf die Straße und sie trauen sich auch nicht, das öffentlich zu sagen. Aber dass wir vor allem diese Kräfte unterstützen, weil alles andere würde der Hamas recht geben. Alles andere würde bedeuten, die Hamas in ihren Bestrebungen einen Dauerkriegszustand zu erzeugen, ihnen das zu ermöglichen. Und das darf nicht passieren. Aber genau das ist jetzt erstmal passiert und das ist das Desaster. Aber es ist für mich das Erste, dass ich sage, ganz am Ende, wir müssen über Exit-Strategien nachdenken. Wir können jetzt nicht einfach nur so weitermachen. Aber nicht heute, auch noch nicht morgen, sondern dann, wenn die Geiseln befreit sind und dann, wenn Menschen aus Israel, die mir nahestehen, wieder in Berlin auf die Straße gehen können, ohne Angst zu haben, zusammengeschlagen zu werden.
Danke.